Hallo und herzlich willkommen im Tierversum. Eine neue Folge meines Podcasts hat sie nicht gesagt. Mit mir Tanja Müller und heute zu Gast die ganz, ganz liebe und zauberhafte Bianca Brinke alias Bibi. Worüber sprechen wir? Über ein sehr eigentlich erschreckendes Thema und zwar Lebensmittelverschwendung. In unserer Gesellschaft gibt es Überfluss, wir gehen nicht sehr gut damit um und wie das alles so sich verhält, wie viel wir eigentlich täglich wegschmeißen und was man dagegen tun kann, das gibt's jetzt.
Hallo liebe Bibi.
Hi.
Schön, dass du bei mir im Tierversum bist. Es geht um ein, finde ich, sehr wichtiges Thema. Du hast mir kurz davon erzählt und ich war so, wow, okay, krass, wir müssen darüber sprechen, weil viele Sachen hat man so gar nicht auf dem Schirm. Und zwar um, ich sag's jetzt mal grob, Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelrettung. Kannst du kurz mal so, mach mal so einen Schwenk, was ist das? Wie bist du drauf gekommen? Was können wir uns darunter vorstellen? Und dann schauen wir einfach, was passiert.
Ja, also ich hatte dir erzählt, dass ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe, was wird so produziert an Lebensmitteln, was wird so verschwendet, weil man das ja auch immer wieder in den Nachrichten mitkriegt, wie viele Tonnen an Lebensmitteln überhaupt weggeschmissen werden und man sich so das selber gar nicht vorstellen kann, ne? Wenn ich zu Hause sitze und höre, im Jahr werden 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen, denke ich mir,
so eine Zahl.
Das ist so Wahnsinn, ja. Wobei wir einen Gesamtkonsum in Deutschland von ca. 54 Millionen Tonnen Lebensmitteln haben.
54 Millionen gesamt und 18 davon werden weggeschmissen.
Also circa ein Drittel, über was wir hier reden. Und das ist schon heftig. Und wenn man sich selber bewusst macht, wie viel man selbst wegschmeißt und wie viel vielleicht andere wegschmeißen, ist halt diese Zahl einfach wahnsinnig.
Wahnsinn, ja.
Und da habe ich mich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, weil ich das auch ganz schlimm finde. Weil wir wissen ja auch gerade in ärmeren Ländern, wo die Leute einfach wirklich kein Geld haben und Hunger leiden, wie schlimm das eigentlich für die auch ist, dass wir so großzügig mit den Lebensmitteln umgehen, ne? Weil das Resultat ist natürlich, die Lebensmittel werden produziert und wir schmeißen sie weg, also wir verkonsumieren sie nicht, aber die Grundbedarfsmittel werden ja immer teurer.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Kreislauf mit einer Spirale, das ist furchtbar.
Ich meine, klar, es ist ja eigentlich nur logisch, dass die Kosten müssen ja irgendwie gedeckt werden. Wenn du nur 2/3 von dem Ganzen verkaufst, muss der Rest ja irgendwie finanziert werden.
Richtig.
Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, weil ich meine, klar, das ist ein Thema, was wir alle irgendwie mitbekommen, weil wir sehen auch diese ganzen abgelaufenen Lebensmittel im Supermarkt, wenn sie ein bisschen günstiger sind. Es gibt verschiedene Plattformen, wo man in kleinen Bereichen Essen retten kann, bevor es weggeschmissen wird und so weiter. Wir wissen diese Thematik, hast du ja auch schon gesagt. Aber das ist einfach, ich denke immer noch über diese Zahl nach. Warum ist das so? Also warum produzieren wir denn, wenn wir doch wissen, dass wir gar nicht so viel brauchen. Warum produzieren wir denn ein Drittel zu viel?
Also ich denke, der Anspruch ist einfach von den Menschen ganz anders geworden. Also ich bin noch in einer Generation groß geworden, so wie du ja auch. Wenn ich halt abends 5 Minuten vor Feierabend in den Laden gehe bei einem Bäcker, dann kann ich nicht mehr erwarten, dass es das ganze Sortiment gibt.
Ja.
Dann gibt es halt vielleicht keine Schrippe mehr oder kein Vollkornbrötchen. Und wir sind momentan in so einer Konsumgesellschaft, wo es wirklich immer alles geben muss. Und das ist natürlich der Grund, warum dann auch so viel over ist, ne, was dann wegkommt. Und ich find's auch ein bisschen schwierig, wenn man sieht, was so weggeschmissen wird oder was nach Feierabend in so einer Bäckerei zum Beispiel noch über ist. Das muss ja auch bezahlt werden.
Ja,
also das heißt, ich könnte wahrscheinlich das Brötchen statt für 50 Cent für 10 Cent verkaufen, wenn ich nicht so viel Überproduktion hätte, die ich ja wegschmeiße, die ich ja damit wieder reinholen muss.
Also liegt es eigentlich daran, ich sag's jetzt ganz plump, dass wir verwöhnt sind. Weil ich kann 5 Minuten vor Schluss in den Laden gehen und ich erwarte als Konsument, dass das Regal voll ist. Das ist so unsere
Richtig.
Gesellschaft. Ne?
Richtig.
Ich frage mich das wirklich auch so oft selber. Weil für mich ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ja, ist leider aus. Dann bin ich halt zu spät, komme ich halt morgen wieder. Ist ja halt so, ne? Oder ich nehme halt was anderes. Ist ja nicht so, dass ich verhungere. Ich meine, wir sind hier im Überfluss. Aber es ist ja schon so ein bisschen dieses, wir sind so ein bisschen hinerzogen auch, glaube ich, in dieses Ding, ne?
Ja.
So von Medien, von Werbung, von dem Angebot, was wir haben, dass wir es günstig wollen und dass wir es immer und jederzeit verfügbar wollen. Und zwar auch halt Dinge, die es eigentlich gar nicht gibt zu der Zeit, ne? Also das ist ja das nächste Thema.
Richtig.
es muss von überall aus der Welt kommen. Wenn ich jetzt Bock auf eine Mango habe im Dezember, dann muss die da super reif am besten liegen.
Mhm.
So. Ich will aber nicht mehr als 1 Euro dafür bezahlen. Das kommt noch dazu. Und dass die Menschen einfach das ja nicht mehr akzeptieren, dass es einfach aus ist.
Richtig.
Also das finde ich schon ziemlich krass. Ich frage mich dann, kann man das wieder zurückerziehen? Oder sind wir einfach so weit in diesem Verwöhntheitsgrad, dass wir da gar nicht mehr rauskommen?
Also ich glaube mittlerweile aufgrund dieser ganzen Internetgeschichten, wo man überall einkaufen kann, was man alles in Freshboxen geschickt bekommt, ja, oder in Lebensmittelboxen, ist es wirklich schwierig. Und die Menschen sind ja mittlerweile auch so eingestellt, ja, wenn ich das bei meinem Bäcker A, wo ich immer hingehe, nicht mehr kriege, dann suche ich mir halt Bäcker B, wo ich das vielleicht abends noch kriege. Und damit machen wir natürlich auch die kleineren Läden einfach kaputt. Also das sieht man ja auch in den normalen Supermarktstrukturen. Die kleinen Tante-Emma-Läden, die wir noch so von früher kennen, die gehen alle nach und nach kaputt, weil die einfach nicht mitgehen können, weder mit den Preisen noch mit diesem Überangebot. Und für so eine Supermarktkette ist es natürlich ganz anders finanziell alles verkraftbar.
Klar, die Masse macht's halt dann wieder, ne? Aber dann ist es ja ein Teufelskreis, weil wir produzieren eine Masse, damit wir die Leute zufriedenstellen. Und trotzdem schmeißen wir ein Drittel weg, müssen wir wieder mehr produzieren. Also das ist, also wie kommen wir denn da raus? Es ist ja für mich, hört sich's an wie endlos. Das eine bedingt das andere.
Ja, das ist es, glaube ich, tatsächlich auch. Also man kann einfach den Leuten nur bewusst machen, was hier gerade passiert. Und jeder Einzelne kann ja auch seinen Teil dazu beitragen. Also wenn ich jetzt einen Strunk Bananen kaufe und merke, Mensch, 6 Bananen ist vielleicht doch ganz schön viel, kann ich auch zu dir kommen und sagen, Mensch, möchtest du vielleicht 3 von meinen Bananen haben? Dann muss ich die nicht wegschmeißen.
Bevor man es wegschmeißt, ja.
Und du hast noch was davon, ja. Oder dass man so in der Nachbarschaft, im Häuslichen, solche Möglichkeiten einfach auch wahrnimmt, ne? Oder dass man sagt, Mensch, ich habe hier was, das habe ich mir gekauft, hatte ich Lust drauf, möchte ich jetzt vielleicht doch nicht essen, dass ich vielleicht erstmal beim Nachbarn klinge und sage, Mensch, hast du vielleicht noch Interesse dran, bevor ich es halt in Müll schmeiße.
Hm. Das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder Teil dieses Teufelskreis, weil dadurch, dass ich ja weiß, dass ich für 2 Euro mir das neu holen kann, für wenig Geld, schmeißt man, sage ich jetzt mal, lockerer mal was weg und überlegt nicht so viel. Ich persönlich bin nicht so. Ich finde Essen wegschmeißen ganz, ganz schlimm. Das mache ich wirklich nur, wenn es nicht mehr genießbar ist oder was auch immer. Aber das tut mir im Herzen weh, wenn ich, weiß ich jetzt zum Beispiel, eine Banane, die schon braun ist oder so. Viele schmeißen die weg. Ich verwerte die halt, mache was anderes draus, ne, weil ich sie nicht mehr so esse, aber dann gibt's halt Banana Bread oder whatever oder ein Shake. Aber oder weiß ich nicht, Salami, Käse, was auch immer. Guckt man aufs Datum, das ist mir auch, boah, da könnte ich mich ja auch so aufregen. Ah ja, das ist aber heute abgelaufen. Zack, weg. Wo ich mir denke, es ist verschweißt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber wirklich diese Lockerheit damit umzugehen, weil wir im Überfluss leben.
Ja, und also viele Menschen haben das, glaube ich, auch noch nicht so verstanden mit diesem MHD.
Erklär uns das bitte, weil auf mich hört immer keiner.
Es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Also es ist nicht so, wenn da steht 23:59 endet das.
Sag schlecht.
Dass es dann am nächsten Tag schlecht ist. Sondern, also ich habe da selber auch gar kein Problem mit, ja, Sachen zu essen, die vielleicht dann irgendwie 3, 4, 5 Tage drüber sind, weil letzten Endes, man macht das auf, man riecht, man kostet und dann merkt man ja, ist es okay, ist es nicht mehr okay.
Ja.
Und die meisten Lebensmittel sind wirklich in Ordnung. Was soll da auch passieren?
Klar, es kommt natürlich drauf an, was es für Lebensmittel sind, wenn es jetzt aus einer, weiß ich nicht, einer Frischfleischtheke, aber alles, was verpackt ist, verschweißt ist, gerade diese ganzen Sachen. Ich habe ja mal, das ist aber schon länger her, so einen Bericht im Fernsehen gesehen über dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das hat mich extrem zum Umdenken gebracht. Das ist schon ewig her, weil sie haben gezeigt, ich nenne keine Namen, einen großen Bottich, wo etwas produziert wurde. Und je nachdem, welcher Markt oder Händler oder was auch immer was wie bestellt hat, wurde aus dem gleichen Behälter verschiedenes Datum abgefüllt. Bedeutet, das eine ist morgen schlecht und das andere in 3 Wochen. Es ist aber aus dem gleichen Ding. Wo ich mir denke, wie kann das überhaupt möglich sein? Da sieht man ja schon, es ist einfach nur eine Zahl. Also es hat überhaupt nichts zu sagen. Klar, frische Sachen und so weiter, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber also ich habe manchmal auch Sachen gegessen, die waren schon Monate abgelaufen, wenn ich aufgemacht war. Super, 1A.
Also es ist ja auch diese Konservendosen, ne?
Ja.
Ich kenne das noch von meinen Großeltern. Die hatten ja auch immer, da gab es immer diese Notfallboxen im Keller. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Ich kenne das auch von meinen Großeltern, ja. Da ist ganz genau. Schön, ist ein Supermarkt unten im Keller.
Ja, da gibt's immer alles. Wenn man noch irgendwas braucht, guckt man mal da bei Oma und Opa im Keller. Und das sind ja auch Konserven, die zum Teil Jahre schon abgelaufen sind und die sind völlig in Ordnung. Ja, klar. Die machst du auf und denkst so, okay.
Geil, ja, genau das ist es.
Ja, und die Sachen werden unter so hohen Hygienemaßnahmen ja auch hergestellt.
Ja.
Also da kann wirklich wenig passieren. Also so Fleisch, Fisch nehmen wir mal aus, ne?
Ja.
Aber alles, was wirklich sonst bearbeitet wird, und sei es Joghurt, sei es Milch, also jeder kennt das, glaube ich, der Milch schon mal gekauft hat und die zu lange da war, die ist nicht gleich schlecht. Mhm. Und wenn man jetzt gerade auch in die Bio-Sparte dann guckt, finde ich immer das Spannende, gerade die Biomilch, die setzt sich ja wirklich ab. Also da wird dann irgendwann Joghurt raus.
Ist auch gut.
Ist einfach steht,
ja. Ja, aber ich meine, gerade bei so Milchprodukten brauchst du kein Datum, weil du machst das auf, du riechst es sofort.
Richtig.
Also warum denn nicht einfach mal ein bisschen intuitiver damit umgehen?
Ja.
Ne? Aber gut, wir können ja niemanden zwingen, wir können einfach nur aufklären.
Richtig.
Und ich finde das sehr, sehr wichtig und deswegen finde ich es auch toll, dass wir da heute drüber sprechen. Magst du mir kurz mal sagen, oder uns allen, wie ist das denn bei dir überhaupt entstanden, dass du dich so dafür einsetzt und damit beschäftigst? Und wir kommen ja auch noch gleich dazu, was das alles für Möglichkeiten gibt. Wo kommt das her?
Also ich habe damals ganz klassisch die Ausbildung gemacht, ja, in der Hotellerie.
Mhm.
Und habe 18 Jahre in dem Bereich auch gearbeitet und dadurch immer viel mit Lebensmitteln zu tun gehabt. Und ich weiß, dass ich damals sehr am Anfang meiner Hotelkarriere eine Erfahrung gemacht habe, die mir selber sehr nahe gegangen ist, dass nämlich von einem Buffet die Speisen abgeräumt wurden. Und dieser gesamte Einsatz, wo nur ein Löffel rausgenommen wurde, in den Müll gegangen ist. Und das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Moment. Und klar, in der Gastronomie hat das immer auch noch andere Hintergründe. Was am Gast war, darf halt auch nicht wieder an den Gast dran.
Klar, Hygiene und so.
Aber wenn man überlegt, wie viel dort eigentlich in die Tonne gepackt wird. Und ist es sehr, sehr schlimm. Weil gerade wenn wir nur hier in Berlin gucken, wie viele Menschen hier Hunger leiden, wie viele Obdachlose täglich zur Tafel gehen oder zu Hilfsprojekten gehen, ja, oder wie viele ältere Menschen, auch wo die Rente nicht reicht, einfach diesen Punkt nutzen und sagen, ich komme hier günstig an noch gute Sachen ran und wie dankbar die sind, finde ich das ganz schlimm. Und von daher habe ich mich damit eigentlich schon sehr, sehr lange befasst und beschäftigt. Und es sind zwischendurch immer wieder so eine Momente, wo das so hochploppt, wo man denkt, hier müsste man eigentlich was tun. Und wir haben das damals auch in dem einen Unternehmen gehabt, dass wir wirklich die Speisen, die noch völlig in Ordnung waren, die nicht aus der Küche rausgegangen sind, die aber auch nicht weiterverwendbar gewesen wären, dass wir die dann wirklich auch gespendet haben.
Mhm.
Ja.
Ich glaube aber, dass da dann natürlich auch dann das nächste Problem liegt, einerseits berechtigterweise aus Hygienegründen, okay, andererseits natürlich auch, wo ich denke, man muss es irgendwie anders regeln. Du kannst ja auch nicht einfach in Deutschland irgendwelche Sachen verschenken oder spenden. Da gibt es ja Extrembedingungen. Also, ne, sowas, ich sag's jetzt mal ganz blöd, wenn du aus dem Supermarkt hinten aus der Tonne was wegkommt, was rausnimmst, ist es Diebstahl.
Richtig.
So, das geht natürlich auch nicht. Du darfst es aber auch nicht als, weiß ich nicht, Unternehmen oder was irgendwie verschenken an zum Beispiel Obdachlose, weil du wirst ja dann strafbar gemacht, wenn irgendwas ist. Also es ist ja auch sehr kompliziert, irgendwie damit vernünftig umzugehen.
Ja.
Also es wird einem nicht einfach gemacht, sagen wir so.
Das auf jeden Fall. Ne? Also es ist schon klar, wenn ich natürlich den Obdachlosen jetzt was zu essen hingebe und der Nächste verdirbt sich den Magen daran, dann heißt es, oh weia, und von dir kam das Essen, dann bin ich haftbar zu machen. Also es ist natürlich, das ist schon eine schwierige Situation.
Auch als Privatmensch?
Das ist eine Grauzone, ne?
Ja, weil ich meine, ich bin ja erwachsen, ich kann ja selbst entscheiden, was ich esse und was ich nicht esse. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich schenke dir einen Keks.
Ja.
Also kann ich ja nicht hingehen und sagen, hey du, ich bin ja nicht Amerika. Ich glaube, da könntest du wahrscheinlich jeden verklagen, ne? Aber
es ist tatsächlich schwierig, also auch über das Projekt, wovon ich dir gleich noch berichten möchte.
Ja.
Auch da gibt es natürlich die Regeln aus, was dürfen wir an andere weitergeben und bei wem wird das wirklich oder bei welchen Sachen wird das wirklich schwierig, weil wir eben in der Haftung sind in einer gewissen Art und Weise. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich zu dir komme und sage, ich bringe dir hier 3 Joghurts mit und hab Spaß damit und du isst sie, könntest du theoretisch danach zu mir kommen und sagen, das war nicht so gut.
Ja, aber wie gesagt, also ich persönlich denke mir halt, das ist ja meine freie Entscheidung gewesen, das zu essen oder eben nicht.
Ja.
So, aber gut.
Also wo kein Kläger, da kein Richter, aber ja. Es gibt ja auch Menschen, die solche Momente auch nutzen, vielleicht um selber irgendwas daraus zu kriegen. Das ist ja immer das menschliche Miteinander.
Ja, da sind wir dann beim Problem, was wir überhaupt gar nicht ändern können, wo ich mir denke, man macht manchmal, will man was Gutes tun und die Menschen nutzen es einfach aus. Das gibt's ja in allen Bereichen. Das ist dann mal eine andere Thematik. Okay, gut. das Projekt. Erzähl mal darüber. Also wir wissen, es gibt Lebensmittelverschwendung, sehr, sehr viel. Es gibt verschiedene Organisationen, Einrichtungen, was auch immer, Programme, wo man unterstützen kann. Ich glaube, viele hat man auch schon mal gehört. Deins jetzt speziell, was du machst, ist ein bisschen eine ausführlichere Geschichte. Deswegen finde ich es sehr spannend. Sag mal einfach, um was es geht.
Ja, ich habe letztes Jahr im Dezember durch eine Freundin das Thema Foodsharing kennengelernt. Wusste auch erstmal gar nicht, was das ist. Die schrieb mich auf einmal an und hat gesagt, hier, es gibt viele Lebensmittel bei mir abzuholen, die auf dem Datum sind und wer möchte, kann sich da bedienen. Und dann bin ich zu ihr gefahren und wir hatten da tatsächlich auf einmal wie so einen kleinen Supermarkt, den wir vorgefunden haben. Und
man kann sie immer nach.
Okay. Ja, also was ist das, ne? So von Wurst über Käse, Obst, Gemüse, war alles mit dabei. Und dann hat sie mir davon erzählt, dass es eben Foodsharing gibt. Das ist eine Organisation, die es in Deutschland gibt seit 2012. Und die haben sich so ein bisschen oder haben sich darauf spezialisiert, Lebensmittel zu retten, da um dieser Verschwendung einfach entgegenzuwirken, um auch zu sensibilisieren. Und letzten Endes auch, um wieder Gutes zu tun. Also es geht bei Foodsharing nicht um Bedürftigkeit, sondern wirklich mit dem Grundprinzip, wir möchten keine Lebensmittel für die Tonne. Und das fand ich sehr spannend. Also habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und habe mir diese Strukturen angeguckt und bin jetzt seit Jahresbeginn da auch selber sehr, sehr aktiv mit dabei. Ja, und bin da sehr begeistert von. Also was man da wirklich auch rettet, was man anderen Leuten damit auch Gutes tut. Und was ich besonders schön finde, ist, wenn man selber sieht in den Betrieben, wo man Lebensmittel rettet, wenn diese Anzahl dieser zu rettenden Lebensmittel wirklich abnimmt, weil man dann auch sieht, dass die Unternehmen was daraus lernen.
Das finde ich sehr spannend. Das heißt also, dass du in deiner Laufzeit dort auch gemerkt hast, dass sich vor Ort was verändert hat. Richtig. Durch das Bewusstsein vielleicht, dass ihr da hinkommt und immer so viel Zeug mitnehmt oder rettet, ja, dass die dann weniger produzieren als jetzt vielleicht noch vor einem Jahr?
Ja, das merkt man in einigen Betrieben schon sehr deutlich, dass gerade in kleineren Betrieben, dass da wirklich die Sachen zurückgehen oder dass es auch abends den Anruf gibt aus, heute braucht nichts gerettet werden, wir sind ausverkauft.
Oh, das ist doch, glaube ich, der schönste Anruf,
das ist
oder?
Das Schönste, wo wir sagen, ja, super toll. Ja. Oder wenn wir hingehen und sie sagen, oh, heute gibt es leider nur das und wir sagen, super gut, dass es nur das gibt, weil dann habt ihr alles richtig gemacht.
Ja.
Und das macht es einfach auch so nett. Und also ich habe mit Foodsharing bis jetzt eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Man hat tolle soziale Kontakte und ich finde das immer besonders schön, wenn ich zu einer Rettung fahre, Dinge rette und die dann auch wirklich in Verteiler zum Beispiel packe, wie dankbar die Menschen sind einfach, die das da abholen.
Was meinst du mit Verteiler?
Also wir haben in Berlin an einigen Stellen so Kühlschränke stehen, die wir Foodsafer, wie wir uns nennen, befüllen mit den geretteten Lebensmitteln.
Also öffentlich?
Die sind, genau, öffentlich, sind nicht abgeschlossen. Da kann jeder ran, der ran möchte, und sich einfach rausnehmen, was er möchte. Und diese Verteiler werden eben auch von mehreren Foodsafern natürlich immer bespielt. Und dadurch sind sie eigentlich immer gut gefüllt. Und es macht einfach Freude, das auch zu sehen. Also gerade wenn man regelmäßig immer die gleichen Verteiler füllt, dann kennt man auch schon die Leute, die da vorbeikommen.
Ach, schön.
Hat dann da auch nette Gespräche und merkt halt auch diese Dankbarkeit. Ne? Also das ist dieses Lebensmittel retten ist ja jetzt auch nicht so, dass es nebenbei läuft. Es ist ein Ehrenamt, das wird nicht bezahlt, aber es ist natürlich sehr zeitintensiv auch. Also ich nehme mir meine Zeit und fahre dann in verschiedene Betriebe, rette die Lebensmittel, das ist viel zu tragen auch zum Teil. Sehe zu, dass ich das dann alles weiterverteilt kriege. Also es ist schon auch ein Zeitaufwand. Und wenn du aber so ein direktes, nettes Feedback kriegst, ist es einfach super, super schön. Also du weißt, du hast was Gutes getan für die Umwelt, dass die Lebensmittel einfach nicht in die Tonne wandern. Du hast Menschen noch was Gutes getan, die sich vielleicht das Brot hätten nicht leisten können in dieser Woche. Und das finde ich super schön. Und auch wenn du an den Verteilern mal guckst, da ist querbeet alle, also alle Menschen, die da was abholen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da gehen nur die Obdachlosen hin. Ja, da sind zum Teil auch Mütter mit Kindern, die einfach mal gucken und sich freuen, wenn da eine Banane drin liegt, ja, oder ein Apfel. Und das ist dann, das ist sehr schön. Aber es macht emotional auch was. Also bei, mit mir auf jeden Fall, wenn man dann wirklich so sieht, wie sich zwei kleine Kinder da über so einen Apfel freuen. Das ist natürlich dann auch so ein Moment, wo man denkt, okay, und würde der Apfel jetzt im Laden nicht irgendwie 70 Cent kosten, sondern vielleicht nur 15, weil es einfach nicht so eine Überproduktion gibt, könnte dieses kleine Kind vielleicht auch schon mal einen Apfel haben. Da sind wir wieder in dieser Spirale aus, alles wird teurer.
Ich habe das gerade mal versucht, in meinem Kopf irgendwie zu fassen, weil ich mich schon die ganze Zeit immer, wenn du jetzt dann das so angesprochen hast, gefragt habe, diese Überproduktion, die die Märkte, was auch immer, Unternehmen, Firmen haben, die weggeschmissen wird, ist ja Nullgeschäft. Du hast Herstellungskosten, aber du kannst es nicht verkaufen. Klar, du musst dann das andere teurer machen, damit es sich trägt. Wenn du doch jetzt aber das gar nicht herstellen würdest, hättest du doch auch geringere Herstellerkosten und könntest doch dann die Lebensmittel für weniger verkaufen. Oder ist jetzt irgendwas in meiner Rechnung falsch? Also so vom Prinzip.
Vom Prinzip hast du recht. Nur der Supermarkt möchte ja nicht nur einen Apfel da haben. Er möchte ja 7 Sorten Äpfel da haben.
Ja, aber dann hat man vielleicht, ja, klar. Aber die werden ja nicht alle verkauft.
Richtig.
Also ist es ja plus minus null unterm Strich.
Ja, es ist sehr schwierig. Also das ist ja auch, was wir zum Beispiel retten zum Teil. Also Obst, Gemüse ist da mal sehr viel dabei, ja.
Das sind
halt Äpfel, die vielleicht einmal eine Dittstelle haben.
Okay.
Ich kaufe, also gerade im Bio-Segment, ja, als Kunde kauft man dann noch so einen Apfel. Wir kennen die Biopreise im Moment. Nee, der Kunde möchte den perfekten Apfel haben, der keine Stelle hat, der schön aussieht. So. Und wenn er nicht schön aussieht und wenn er angeditscht ist, wird er halt aussortiert.
Okay, ich ertappe mich selber auch manchmal. Ja, klar, verstehe ich, weil du, wenn du da sitzt vor den, weiß ich nicht, wie viel, ne, dann nimmst du dir halt, ach, der sieht schön und der.
Richtig.
Klar, logisch. Aber auch da ist es wieder so ein, also wie sagt man das denn, ne, so eine Milchmädchenrechnung, weil wenn die Äpfel einfach halt nur die Hälfte kosten würden, dann wäre es mir egal, ob da so eine kleine Stelle ist, weil dann kann ich es wegschneiden. Wenn ich natürlich aber sage, oh, die sind aber extra teuer, weil die, weiß ich nicht, von irgendwo kommen und besonders schön behandelt sind und ich zahle viel Geld, dann nehme ich natürlich auch die, die schön sind. Und ich habe, glaube ich, auch so ein bisschen so einen Hygieneaspekt manchmal, weil ich nicht weiß, wie viele Leute haben den schon angedatscht, dass der so aussieht. Das ist ja, ne, also ein bisschen kann man es nachvollziehen. Ich glaube, da muss wirklich so ein komplettes Umerziehen stattfinden.
Ja, es ist, glaube ich, auch dieser Moment, wie viel Respekt habe ich vor so einem Lebensmittel, wenn ich in den Laden gehe.
Das
also ich erlebe das ganz oft selber, wenn ich einkaufen gehe und da ist es egal, ob im Discounter oder im hochwertigen Supermarkt. Die Leute, die schmeißen die Sachen in ihren Einkaufswagen und wie oft sieht man das? Die nehmen was aus der Kühlwarenabteilung und dann fällt ihnen 5 Meter später bei den Getränken auf, ach, ich möchte das doch nicht haben und dann landet das Fleisch neben dem Wein.
Ja, und da vergammelt es natürlich.
Da ist es dann für den Supermarkt nicht mehr verkäuflich, weil die Kühlkette wurde unterbrochen, wird also ausgesondert.
Also Entschuldigung, dass ich es jetzt so sage, aber ganz krass gesagt, sind wir selber schuld an der Misere.
Ja.
Weil ich mit Eigentum, es ist ja noch Eigentum der Märkte, umgehe, als wäre es mir scheißegal. Darf man sagen? Hat sie nicht gesagt, heißt es ja. Also, ne, es ist mir scheißegal, deswegen mache ich damit, was ich will, weil ich nehme es dann mit nach Hause und der Rest nach mir die Sintflut. Krieg ich schon wieder? Nee? Okay. Ja, wir sind
das
selber.
Das haben wir uns selber eingebaut, ne? Die Situation, das ist. Und solange wie bei den Menschen nicht dieses Umdenken stattfindet, aus ich gehe respektvoll damit um, wird sich halt auch nichts ändern.
Das, ja, aber wie kommt man halt raus aus dem Strudel, ne? Weil ich glaube, der einzige Weg zum Umdenken, klar, du kannst erreichen, so wie zum Beispiel, du hast es jetzt an mich weitergetragen. Ich finde das total spannend, würde mich damit jetzt beschäftigen nochmal. Ich mache ja eh schon so ein bisschen in der Richtung, aber jetzt mit dem Foodsharing exklusiv nochmal. Aber die breite Masse, glaube ich, kriegst du nur, wenn Not ist. Das heißt, wenn irgendwann mal einfach die Äpfel nicht mehr im Supermarkt wären, würde man vielleicht besser damit umgehen, aber so weit wird es halt hier nicht kommen.
Ja, wir hatten lustigerweise ja so Situationen während Corona.
Gott, war das absurd. Gehst du in den Supermarkt, ist einfach alles weg. Und du denkst, was ist denn hier los?
Da haben die Menschen ein bisschen anders gehandelt. Also die haben gekutert wie die...
Ich weiß nicht, ob das jetzt besser war.
Aber sie sind schon mit den Lebensmitteln auf einmal anders umgegangen, weil es hat so ein Umdenken auch stattgefunden aus, ich muss nicht immer das fertige Convenient-Produkt kaufen, sondern ich kann eine Tomatensuppe oder Soße für meine Nudeln auch selber machen. Und das hat schon bei den Menschen, glaube ich, was verändert, ins Positive rein. Ja, weg von, es gibt nur noch die Fertigpizza aus, ich fange mal an, die Pizza selber zu machen. Aber man hat auch gemerkt...
Deswegen war die Hefe auch aus.
Genau, und das Mehl.
Und die Tomaten-Dinger.
Ja. Und das Öl, ja. Wie also Öl war ja auch immer teuer, als wenn man sich sonst was kaufen wollte.
Und wie du dann da nur eins pro Haushalt und ach Gottes Willen, ja.
Aber man hat eben auch gemerkt, als dieser Cut vorbei war, sind die Leute sofort wieder ins alte Muster verfallen.
Man vergisst sehr schnell.
Ne? Und von daher kann man immer nur an die Leute appellieren oder, also was heißt appellieren, ist vielleicht auch das falsche Wort. Ne? Man kann so ein bisschen davon erzählen, man kann probieren, die Leute zu überzeugen, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt. Aber obwohl ich eben auch sehr aktiv in dieser Lebensmittelrettergeschichte bin, ich merke das bei mir selber auch manchmal, wenn ich dann im Supermarkt stehe, dass ich denke, ach, ich nehme das mal noch mit und dann steht's im Kühlschrank und steht und steht und
ja,
irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, ach Mann, das mache ich jetzt.
Ja, klar. Also wir sind ja auch alle nicht perfekt und wie gesagt, wir sind damit aufgewachsen, wir sind reingewachsen, es wird uns hier überall so suggeriert. Aber trotzdem finde ich ja, ein Bewusstsein kann schon sehr viel verändern.
Richtig. Ne?
Und wenn es einen kleinen Impact hat, weil du es jetzt mir erzählst und irgendjemand vielleicht da jetzt zuhört, der sagt, oh, das möchte ich auch machen. Lass uns gerne nochmal genauer auf dieses Foodsharing eingehen. 12 Jahre, hast du gesagt, gibt's das schon? Und auch mit diesen Verteilern und so, das hängt aber nicht zusammen. Das sind externe Sachen oder ist das von diesem bereitgestellt?
Genau. Die gehören schon auch zu uns. Also es ist so, dass Foodsharing, wie gesagt, 2012 gegründet wurde, wo ja eben auch das Thema mit der Lebensmittelverschwendung ziemlich groß in den Medien war. Da gab es ein Buch zu und einen Kinofilm. Und dann hat sich halt diese Organisation gegründet, eben einfach mit dem Gedanken, ja, ein bisschen was Gutes zu tun, ja. Also diese Lebensmittelverschwendung einfach zu reduzieren. Und das ist so, dass es deutschlandweit funktioniert und jedes Bundesland aber für sich selber so ein bisschen agiert. Und das ist sehr strukturiert aufgebaut. Es gibt Regeln, an die sich jeder zu halten hat. Prinzipiell kann erstmal jeder auf die Seite von foodsharing.de gehen und sich das angucken. Da steht auch ein bisschen was so über die Vision und alles. Und wenn man dann sagt, ja, da habe ich Lust drauf, kann man sich entscheiden, möchte ich das Ganze aktiv machen oder passiv. Das heißt, möchte ich aktiv wirklich auch mit in die Bereiche gehen und Lebensmittel retten und weiterverteilen oder möchte ich passiv einfach dabei sein und sehe quasi, XY hat jetzt ganz viele Äpfel gerettet und es hat einen Essenskorb reingestellt online und ich gehe einfach da hin und hole da die Äpfel ab, die ich haben möchte. Und es ist halt so aufgebaut, dass das Ganze mit so einem Test beginnt. Also man liest sich erstmal so ein bisschen in die Wiki ein von Foodsharing und absolviert dann einen Test, um aufgenommen zu werden. Dann hat man im Anschluss 3 sogenannte Einführungsabholungen, wo wirklich auch nochmal so geguckt wird, hast du dich wirklich damit auseinandergesetzt? Ja. Bist du bereit dafür? Hast du verstanden, worum es uns eigentlich geht? Und wenn das alles passt, dann bekommst du deinen eigenen Ausweis und dann geht's los. Wobei es geht los halt auch nicht bedeutet, ich laufe jetzt wild durch den Supermarkt und sag, ach, ich würde hier gerne
alles
mal. Genau. So nicht, sondern es ist so aufgebaut, dass jeder Betrieb, mit dem wir kooperieren, immer so einen Betriebsvorsitz auch hat und eben die Foodsafer darunter. und dass quasi immer wie so ein Kalender freigeschaltet ist, wo es heißt, okay, am Montag muss eine Person dahin um 15 Uhr und am Dienstag müssen um 15 Uhr zwei Personen dahin. Mhm. Und du dich als aktiver Foodsaver dann darauf eintragen kannst. Also du kannst es selber entscheiden, in welcher Intensität du das machst und wie viel. Es gibt so ein paar Vorschriften, in welcher Regelmäßigkeit man das tun muss einfach. Aber ansonsten bist du relativ frei mit deiner Zeit.
Mhm. Ja.
Und dann hast du natürlich das, wenn du dann in den Betrieb gehst und die Sachen abholst, das ist alles sehr stillschweigend, da wird halt auch nicht diskutiert. Also auch wenn wir jetzt zu zweit dahin gehen, dann sagen wir nicht, oh Mensch, den Apfel möchte ich eigentlich nicht haben, weil den esse ich ja gar nicht, nimm du den mal mit, sondern es wird stillschweigend einfach aufgeteilt, was es da so gibt. Und dann nimmst du das, was du gerettet hast und verteilst das weiter. Und wir haben Unternehmen, die legen natürlich auch viel Wert darauf, dass sie sagen, okay, wir möchten gerne, dass es an Bedürftige weitergegeben wird.
Mhm.
Dem kommen wir dann auch nach. Also, dass wir das an soziale Organisationen weiterspenden. Da gibt's ja auch viel in Berlin. Also, wenn ich die ganzen Obdachlosenheime oder auch die Mutter-Kind-Heime zum Beispiel mir angucke oder auch die Stadtmission, die freuen sich ja auch immer über diverse fertige Lebensmittel. Und ansonsten ist halt wirklich so die Regel, dass wir nicht nach Bedürftigkeit verteilen, sondern wir verteilen, um nichts wegzuschmeißen. Das bedeutet, wenn ich da was retten gehe, kann ich auch sagen, das und das verwerte ich selber noch, dann kann ich das für mich nehmen, dann kann ich bei dir anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier noch das und das und das, möchtest du das haben? Und wenn du sagst, ja, perfekt, dann treffen wir uns und du kriegst das. Und also es gibt keine Regel dafür, wem ich was geben darf und wem nicht, sondern wichtig ist, dass der Ansatz dahinter ist, nichts wegzuschmeißen. Und ich habe damals auch angefangen, ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit einigen Freunden und Bekannten, die halt auch bei mir im Umkreis wohnen, wo ich gesagt habe, immer wenn ich was rette, ich poste das da rein, dann könnt ihr sagen, ich komme das abholen oder eben nicht. Und bei mir ist das mittlerweile so die Routine, dass ich viel Freitag und Samstag retten gehe tatsächlich, weil ich unter der Woche auch arbeiten bin und mein Bekanntenkreis dann weiß, okay, Sonntagmorgen zwischen 9 und 10 können die Sachen bei mir abholen kommen,
ja.
Was auch so einen netten sozialen Moment wieder hat,
weil
man sich einfach
dann
regelmäßig sieht.
Ja.
Und alles, was halt dann Sonntag bis um 11 Uhr bei mir nicht abgeholt ist, bringe ich zur Stadtmission oder in den Verteiler und gib's halt dann so weiter.
Das hört sich jetzt für mich an, als wäre das richtig viel. Also, weil man kennt ja vielleicht so gewisse Einrichtungen von Lebensmittelrettung, so als Privatperson, wo man dann vielleicht eine kleine Tüte oder so kriegt, ne, was man dann in 1, 2, 3 Tagen selber. Aber du verteilst an Freunde und hier und Verteiler und Bedürftige. In welcher Menge ist das denn so eine Abholung? Also, das hört sich
das
enorm an.
Sind zum Teil erschreckende Mengen. Also, das ist nicht ohne. Es gibt auch Abholungen, die sind minimal.
Okay.
Das ist schon toll. Aber es gibt auch Abholungen, wo wir über richtig Masse reden. Also wenn wir in einem Bäckereibetrieb zum Beispiel zu viert abholen gehen und das heißt, jeder bekommt 1/4 von dem Gesamten und der Kofferraum von meinem Kleinwagen ist voll.
Wow.
Dann
und das ist aber von einem Tag.
Das ist von einem Tag. Also wir gehen, so wie die Läden halt offen sind, 6 Tage beziehungsweise manche noch 7 Tage retten.
Ja. Und jetzt rechnet man das hoch.
Ja.
Ein Job.
Ein Job, ja.
Mit 4 Menschen, Kofferraum ist voll bei jedem. Das verteilt auf jeden Tag, auf alle Shops, die es gibt, um Gottes Willen.
Das ist Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich relativ am Anfang meiner Foodsharing-Karriere so eine Begebenheit gehabt. Da bin ich mit den Sachen, die ich gerettet hatte, da war ich in 3 Unternehmen, nach Hause gekommen und mein Kühlschrank war gnadenlos überlastet. Also bin ich mit dem Rest zu meinen Eltern gegangen. Und nun muss man sagen, mein Vater ist Kriegsgeneration. Das heißt, der hat nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu Lebensmitteln. Und der hat richtig angefangen, mit mir zu schimpfen, weil er das nicht verstanden hat. Also der war richtig sauer über diese Masse, die ich da angebracht habe, wo ich gesagt habe, okay, stop it hier. Ich habe das nur gerettet.
Du musst als hättest du es gekauft quasi.
Nein, nicht als hättest du es gekauft, sondern also er fand das einfach schlimm, was das an Masse war, die eigentlich für den Müll war.
Ja.
Hat aber in dem Moment diese Wut vielleicht auf die, eigentlich auf die Läden. Ne?
Ja, ja.
War dann so auf meiner Seite. Ich so, okay, das, nein, ich bin nicht schuld. Aber wo ich auch nochmal gemerkt habe, gerade für diese Generation, ist das halt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema.
Ja. Und bei mir zu Hause von früher, ich erinnere, da wurde nichts weggeschmissen.
Ja.
Da wurde alles verwertet am nächsten Tag. Und also
ich kenne das noch von meiner Uroma auch, ne? Wenn dann das Brot an der einen Stelle so ein bisschen geschimmelt war, dann wurde halt abgeschnitten und von der anderen Seite gegessen.
Das mache ich auch.
Das, ne, das war also völlig normal. Aber du hast heutzutage so viele Leute, die sagen, oh nee, wenn da irgendwie, nee, dann geht das ganze Brot weg.
Aber da muss ich sagen, ist auch wieder Medienschuld, weil. Also ich persönlich behandle meine Lebensmittel auch so. Ich gucke halt, was noch essbar ist. Und auch wenn jetzt ein Obst oder so, dann kann man das durchschneiden. Und wenn es noch gut ist, auf der anderen Seite esse ich das noch. Aber das wird ganz viel dir auch eingebläut. Oh, das darf man nicht essen, weil das breitet sich innerlich aus und das kann man gar nicht und es muss alles weg. Mhm. Also ich weiß selber, dass ich diese Stimmen irgendwo gehört habe. Ne? Damit du halt viel konsumierst mal wieder.
Ja, also es ist, wenn du dich mehr und mehr damit befasst und natürlich auch, also mehr Betriebe hast, in die du halt gehst. Also ich habe insgesamt bin ich bei 38 Betrieben gelistet, wobei darunter auch so Sozialprojekte fallen.
Mhm.
Ja, und das ist schon, wenn du dich damit auseinandersetzt, was du da dann abholst und was das eigentlich auch für einen Wert ist, wenn die das verkaufen, das stimmt einen schon sehr, sehr betroffen. Und gerade wenn du so Betriebe hast, wo du wirklich zum Feierabend hingehst und dann kommt vielleicht noch ein Kunde rein und sagt, ach, ich wollte noch ein halbes Brot kaufen. Und das geht halt dann in den Verkauf, ja, und man denkt so, oh wow, und den Rest würdet ihr jetzt eigentlich wegschmeißen. Beziehungsweise wir kommen halt und retten es, damit es nicht in den Müll muss. Aber das sind so die Momente, die schon hart sind. Also wo man auch wirklich so denkt, so, wow, krass.
Kann ich mir das vorstellen.
Ja, dann sind wir natürlich dankbar, dass wir sagen, schön, dass es uns gibt, dass es nicht in den Müll muss. Ja, aber es ist schwierig und es gibt bei mir in der Nähe, wo ich wohne, gibt es so ein Seniorenheim, also nicht so eine noble Residenz, sondern wirklich, wo halt die nicht so gut Betuchten wohnen. Und da probiere ich auch einmal im Monat so ein soziales Frühstück eben abzubilden mit den geretteten Sachen. Habe mich da auch mit anderen Foodsavern schon zusammengetan, dass man sich so ein bisschen aufteilt, wer geht wo retten, damit wir einfach was Nettes dann gestalten.
Schön.
Und das ist hast dann schon so auch so Mehrwert, ne, für alle, also auch für die älteren Leute und für uns. Und das ist dann irgendwie nett, aber das Grundproblem der Überproduktion ist damit natürlich nicht gestoppt. Also wir machen es vielleicht ein bisschen besser, indem wir es einfach abholen, dass es nicht in den Müll kommt und dass wir noch was Gutes tun damit.
Du, aber jede Kleinigkeit, die sich ändert, ist ja.
Ja, also ich kann das tatsächlich auch allen nur irgendwie ans Herz legen und empfehlen. Also wer da Interesse hat, mitzuwirken, kann sich super gerne anmelden und einfach ein Teil von uns werden. Wir sind in Berlin im Moment so gute 4000 Foodsaver, die es gibt.
Ja.
Und es hat natürlich, also es ist, was ich gesagt habe, ein Ehrenamt, ne, es wird nicht bezahlt. Wir haben natürlich auch ehrenamtliche Verpflichtungen. Das heißt, diese Verteilerkühlschränke, von denen ich vorhin erzählt habe, die müssen ja auch gepflegt werden. Also jeden Tag muss so ein Kühlschrank auch gereinigt werden komplett. Und das übernehmen wir auch. Also es gibt Foodsaver, die dann, also genau wie ich in den Betrieben eingeteilt bin, aus ich gehe da retten, teile ich mich bei dem Verteiler ein, aus ich putze heute den Verteiler, damit wir da auch einfach auf einer gesetzlich sicheren Seite sind, weil das natürlich auch von Amts wegen kontrolliert wird. Wie sehen diese Kühlschränke aus? Und damit wir eben da auch die Hygienestandards möglichst hochhalten. Und das sind halt auch dann die Beiträge. Also selbst wenn ich sage, ich kann vielleicht jetzt nicht so viel retten, aber ich kann mich trotzdem noch engagieren, indem ich vielleicht dann so einen Kühlschrank reinige. Und wir sind ein umweltbewusstes Unternehmen. Das heißt also, wir probieren möglichst viel zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn abzuholen. Und
Bei manchen vielleicht dann nicht.
Bei manchen Massen funktioniert das leider nicht. Aber das ist schon so unser Grundprinzip und dass wir eben auch gucken, okay, wo wohne ich und so im Umkreis von 3 Kilometern, das ist alles handelbar. Ja. Und da gibt es in ganz Berlin wirklich genug. Also egal, wo du jetzt wohnst, in welchem Bezirk, ist das eigentlich immer die Möglichkeit, dass du da irgendwie mit einsteigen kannst. Und
also ich finde es extrem interessant, spannend, erschreckend auch, aber irgendwie gibt es einem ein gutes Gefühl, dass es sowas gibt. Mich hast du auf jeden Fall. Ich werde da gleich mal auf die Seite gucken, foodsharing.de hast du gesagt.
Foodsharing.de, genau.
Und werde mich da mal einlesen, weil ich habe richtig Bock, Lebensmittel zu retten tatsächlich, weil ich das an sich schon eine wichtige Sache finde. Und wie du es halt auch gerade beschrieben hast, ne, die positiven Aspekte, die man dabei hat. Man hat selbst was davon, ne, wenn ich was rette. Ich finde das toll, wenn ich Sachen rette, freue ich mich richtig drüber, dass ich die dann noch essen und verwerten kann, so als Privatmensch. Und wenn ich dann noch andere glücklich machen kann, ist doch super. Eine letzte Frage habe ich noch. Kann man sich auch als Unternehmen an euch wenden und sagen, ich möchte bitte mitmachen? Weil wir haben jetzt mehr über Privatpersonen gesprochen. Aber wenn jetzt vielleicht jemand da ist, der sagt, hey, bei mir in der Bäckerei ist immer so viel übrig, was mache ich damit?
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann kann man auch zu uns kommen und kann sich da ganz normal melden. Dann nehmen die Botschafter da Kontakt auf und dann kann man da ein Teil von uns werden.
Super. Also kannst du da auch gleich an alle da draußen, ne, egal ob Privatkonsumenten, Großsupermarktbesitzer, was auch immer, schaut mal vorbei, foodsharing.de. Gehst du heute noch retten? Was haben wir heute?
Heute ist Dienstag. Ja, ich bin tatsächlich gleich noch retten.
Ja, ja, tatsächlich.
Tatsächlich.
Muss ich gleich mal gucken. Ich möchte bitte in deine WhatsApp-Gruppe.
Was auf dann jeden Fall, unbedingt, ja.
Okay. Bibi, ich danke dir für diesen Einblick.
Ja.
Die Fakten, mit denen ich so tatsächlich auch nicht gerechnet hätte, aber das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz viel Erfolg damit.
Danke dir.
Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Retten.
Das machen wir. Super.
Danke dir.
Danke dir.
Denkt wie immer an die Kaffeekasse, PayPal-Link in der Caption, wenn euch mein Podcast gefällt. Und lasst mir gerne ein paar Kommentare und Likes da. Wie geht ihr denn mit dem Thema so um? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt.